auf den nächsten Programmpunkt bin ich ganz besonders gespannt und freue mich total, euch Saadet Abdullah ankündigen zu dürfen, die euch als Moderatorin durch den kommenden Talk mit Liz und Sala führen wird. Saadet, um keine Zeit zu verlieren, übergebe ich direkt an dich.
Der ersten Mahnwache auf der L277 hier in Lützerath aktiv. Ich weiß noch, wie die Bagger gekommen sind und das abgebaggert haben. Und deswegen finde ich es voll krass, hier zu sein und zu sehen, wie viel seitdem passiert ist und wie viele Leute hier da sind. Also cool, dass ihr da seid. Genau. Also ich habe im letzten Jahr der Klimabewegung vieles gelernt. Ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass die Forderung oder die Selbstbezeichnung als vielfältige Bewegung nur teilweise zutrifft, weil wir ein ganz großes Problem in dieser Bewegung haben, nämlich Whiteness und Rassismus. Und das habe ich in dem letzten Jahr auf jeden Fall auch sehr krass, das hat mich sehr bewegt. Und genau deswegen haben wir dieses Jahr eine BIPOC Klimagerechtigkeitskonferenz geplant und führen die gerade durch. BIPOC, das ist der Begriff für von Rassismus betroffenen Menschen. Um euch einen kleinen Einblick in unsere Position zu geben, haben wir heute zwei wundervolle Gäste da, die uns einen Einblick in unsere BIPOC-Stimmen geben werden. Ihr könnt euch gerne mal vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Liz. Genau, und ich bin super dankbar, Teil dieser BIPOC-Klimakonferenz sein zu dürfen. Ich bin Aktivistin, ich setze mich auseinander mit Rassismus, mit Kolonialismus, Imperialismus und den Folgen davon und damit natürlich einhergehend auch mit der Klimakrise, der globalen Klimakrise und bin auch noch als Künstlerin tätig. Genau, so viel zu mir.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Salah. Ich bin auch Aktivist in der Klimagerechtigkeitsbewegung und habe zum Glück einen Platz gefunden in einem BIPOC Klimagerechtigkeits- und Umweltgerechtigkeitskollektiv, weil dort auch ein ganz anderer Raum da ist als in der mehrheitlich weißen deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich bin auch in diversen anderen Kontexten aktiv, aber freue mich auch heute hier sein zu dürfen.
Ein absolutes Privileg für euch, dass ihr gerade diese Stimmen hören dürft. Zur ersten Frage, wie geht es euch gerade? Was macht es mit euch, gerade am Tagebau Garzweiler zu stehen und hier auf dieser Bühne zu sein?
Ja. Also es ist auf jeden Fall krass hier am Tagebau Garzweiler zu sein. Es ist auch gut zu sehen, dass es irgendwie immer noch Widerstand gibt, dass der Widerstand nicht aufhört, sondern weitergeht, dass Menschen nach wie vor dranbleiben, nicht aufgeben. Ich erinnere mich auch noch, wie es im Hambacher Forst vor ein paar Jahren aussah, wie hier halt immer schon im Rheinland der Protest da war. Und ich bin froh, dass er noch lebt. Aber es hat auch irgendwo einen bitteren Beigeschmack für mich, weil es so ist, dass ich und auch viele Menschen in meinen Kreisen oder in meinen Gruppen oder einfach befreundete Menschen immer wieder merken, wie viel Augenmerk und Fokus auf einen Ort wie hier gelegt wird, weil die Dörfer bedroht sind, was furchtbar ist und ein Verbrechen, was RWE da macht. Und ich da auch in voller Solidarität bin mit allen Betroffenen hier. Aber dass nichtsdestotrotz bei diesem Fokus ganz oft die Menschen, zum Beispiel im globalen Süden, unsere Familien teilweise, Verwandte, befreundete Menschen, ein bisschen vergessen werden. Und es fällt, ja. Und es wird halt immer wieder gesagt, es wird immer wieder betont, letztes Jahr haben Leute hier klar und deutlich dazu Worte gefunden. Es ist dann auch so, dass Leute immer wieder rufen, wir wollen Klimagerechtigkeit. Aber was das wirklich in der Praxis bedeutet und wie sehr es schon wirklich viel zu spät ist für Menschen im globalen Süden, die ganz anders und schon viel länger, viel härter betroffen sind, tödlich betroffen sind von der Klimakrise, das fehlt oft. Und wir sagen es immer wieder, und wir kommen uns oft vor wie eine gesprungene Kassette oder Schallplatte, und in unseren Augen ändert sich da viel zu wenig. Deswegen hat es auch einen faden Beigeschmack und auch die vielen Erfahrungen über Rassismus innerhalb der Bewegung oder auch einfach die Tatsache, dass wenn ich hier hinschaue, ich auch hier in den Reihen nicht so viele von Rassismus betroffene Menschen finde oder sehe, wie es irgendwie eine diverse Gesellschaft, eine vielfältige, bunte Klimabewegung eigentlich irgendwie aufgestellt sein müsste und sollte.
Ja, also ich würde mich da anschließen. Ich glaube, viel wurde schon gesagt. Ja, ich war letztes Jahr auch hier und habe meine Kritik geäußert und ich glaube, das ist die Kritik, die immer wieder kommt. Es gibt Gründe, warum sich BPOC nicht eingeladen fühlen in bestimmte Räume. Dabei sind sie global betrachtet so sehr betroffen und noch ganz anders betroffen und waren es auch schon vor Jahrzehnten. Trotz dessen, wenn ich hier stehe, bin ich total glücklich über den Widerstand, den Menschen leisten. Ich bin total glücklich, dass Menschen zusammenkommen, sich nochmal neu politisieren, dass es diesen empowernden, klaren Space gibt. Und wenn ich an die Grube denke, dann denke ich eben auch an all diese Klimaverbrechen im globalen Süden und auf der ganzen Welt und denke nicht ausschließlich an das, was hier im Rheinland vorgeht. Genau.
Und ich wollte euch noch kurz zu diesem seit Jahrzehnten ergänzen, dass es einfach schon seit Jahrhunderten passiert, dass Menschen widerständig sein müssen, weil seit Jahrhunderten Menschen von Kolonialismus und Ausbeutung und Extraktivismus betroffen sind. Wir wissen das alles, wird vielleicht zu wenig in der Schule gelernt, es wird vielleicht zu wenig darüber gesprochen, aber was das wirklich in der Praxis bedeutet, ist, glaube ich, einfach nicht klar. Und dass das Ding einfach ist, dass ein Land wie Deutschland eines der reichsten Länder der Welt ist, ist uns hier verdammt gut geht, jedenfalls den meisten, und daher damit mit diesen Privilegien, die viele hier haben und auch viele der Anwesenden, einfach eine riesige Verantwortung einhergeht. Und es einfach so wichtig ist, den Leuten zuzuhören, Bücher zu lesen, sich zu erkundigen und was überhaupt einfach damals alles passiert ist und was für Konsequenzen zum Beispiel deutscher Kolonialismus auf die wenigen Kolonien, die auch nur so ab so kurz irgendwie von Deutschland unterdrückt wurden und ausgebeutet, heute hat. Und ob wir überhaupt alle im Blick sind. Und dass es nicht reicht, sich nur zu erkundigen, sondern aus diesem Erkundigen auch wirklich Handlungen, Konsequenzen und ganz klare praktische Solidarität passieren muss. Das ist mehr als überfällig. Und dass das passiert, reicht leider nicht, sonst ständen wir nicht hier.
Also wir hatten ja, also danke für eure Worte. Ich hoffe, ihr hört es wirklich, ihr habt es gehört und es ist angekommen. Wir werden nicht noch tausendmal hier stehen. Bitte holt euer Notizbuch raus und schreibt es auf, was hier gesagt wurde. Genau. Mich würde es total interessieren, was eure Gedanken dazu sind. Dass, genau, die Klimakrise wird ja hier spürbar krasser. Und ne, wir haben das ja in Rheinland-Pfalz und in NRW gesehen, was irgendwie Klimakrise so bedeutet. Deswegen würde ich voll gerne hören, was eure Gedanken dazu sind, diese Bilder aus Deutschland zu sehen.
Ja, also ich glaube, für mich persönlich sind die Bilder natürlich erschreckend, denn ich bin hier aufgewachsen, geboren, sozialisiert worden und empfinde irgendwie Mitgefühl, Mitleid, Trauer darüber, dass die Situation so eskalieren muss und dass nicht schon viel, viel früher auf die Menschen gehört wurde, die das halt vorhergesagt haben, die Wissenschaftlerinnen und so weiter. Und dennoch ist es auch bei mir immer wieder ein extrem fader Beigeschmack, beziehungsweise auch sehr, sehr, sehr viel Wut. Denn wenn ich das zum Beispiel übertrage auf die Politik Deutschlands in Bezug auf die Grenzen, dann muss ich sagen, dass es ja extrem viele Menschen gibt, die genau aus den Gründen der Klimakrise zum Beispiel sich auf die Flucht begeben und die eben wie so viele Menschen auf dieser Welt kein Freedom of Movement haben, keine Bewegungsfreiheit, Grenzen nicht passieren dürfen, im Gegenteil tagtäglich im Mittelmeer ertrinken, in der Wüste verhungern, verdursten und so weiter. Das heißt, es sind Menschen, die sind ganz konkret und ganz direkt von den Folgen der Klimakrise betroffen und das auch schon seit Jahrzehnten. Und sie werden daran gehindert, Grenzen zu passieren, die im Zuge des Kolonialismus gezogen wurden. Sie werden dem Tod überlassen oder meiner Perspektive nach sogar ermordet, denn es sind die Konsequenzen unseres Handelns, unseres Konsums. Es sind in den allermeisten Fällen unsere Konzerne, von denen wir profitieren, die sie dazu bringen, sich eben auf die Flucht zu begeben. Und das sind die Dinge, an die ich eben auch denke, wenn ich sehe, wie sich die Lage hier zuspitzt. Und ich kann mir nicht anmaßen, mir vorzustellen, wie es sein muss, in Gebieten zu leben, in denen man vielleicht all diesen Klima, Schäden einfach nicht so einfach entrinnen kann, in denen vielleicht die Ressourcen nicht so da sind, und zwar nicht, weil sie nicht grundsätzlich da wären, sondern einfach, weil sie geraubt wurden, weil sie zerstört wurden, weil über 500 Jahre Kolonialismus und Sklaverei betrieben wurden und deswegen die Infrastruktur vielleicht nicht dementsprechend ist, um das alles aufzufangen. Und wenn ich sehe, wie schwer es ist, zum Beispiel die kürzlich stattgefundene Überschwemmung aufzufangen, wenn ich das sehe, dann frage ich mich, wie schwer es in anderen Ländern dieser Welt ist. Und ich sehe uns extrem in der Verantwortung, genauso wie den Klimawandel, die Grenzen anzugreifen und in Frage zu stellen, mit welchen Privilegien wir hier umgehen und wie sich das ändern lässt und wie wir wirklich in Solidarität mit globalen Kämpfen sein können und nicht nur mit den lokalen hier, denn es ist miteinander verbunden. Und um diese Verbindung wirklich zu machen und die Konsequenzen daraus zu ziehen, müssen wir antirassistisch sein, wir müssen den Kolonialismus und die Sklaverei mit einbeziehen, wir müssen die Ungerechtigkeit, die Vernichtung indigener Völker auf der ganzen Welt mit einbeziehen, denn das sind die Menschen, die zuallererst die Folgen spüren und schon immer gespürt haben und die, und das ist wirklich extrem wichtig, schon immer Widerstand geleistet haben, seit es passiert, und die schon immer vorhergesehen haben, was passieren wird. Das, was wir jetzt einsehen, das, was wir jetzt erleben, das, was wir jetzt in den Nachrichten sehen, das sind die Dinge, die diese Menschen schon immer angeklagt haben, und das sind die Dinge, gegen die diese Menschen schon immer aufgestanden sind. Und das ist wichtig.
Ja, ich kann das auch nur mit Nachdruck unterstreichen. Und meine Gedanken dazu auch, wenn ich jetzt hier die Nachrichten höre, in diesen Tagen oder in den letzten Wochen, sind zum einen, dass ich sehr schockiert bin und auch traurig, auch bestimmt etwas verunsichert darüber, dass dieses System schon so sehr aus den Angeln ist und dass die Klimakrise einfach diese Kipppunkte immer mehr erreicht werden. Wir wissen das alle, trotzdem machen wir nicht genug. Es ist aber auch so, dass ich auch finde, dass oft wichtige, kritische Gedanken fehlen, wenn wir das betrachten. Wie ich eben schon sagte, Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Und dann passiert zum Beispiel hier diese Flutkatastrophe. Und ich bin nicht vor Ort gewesen. Ich denke, die Leute, die vor Ort leben, das durchmachen mussten, so, die können dazu mehr erzählen. Aber aus der Außenperspektive frage ich mich trotzdem, wie kann das sein, dass dieses Land da kein besseres Management hinkriegt? Wie kann das sein, dass es nicht pünktlich gewarnt hat? Und wie kann es sein, irgendwie, dass wir sowohl hier in Deutschland irgendwie Militär überall haben, was dann eingesetzt wird, aber gleichzeitig, dass da einfach unkritisch hingenommen wird und ganz vergessen wird, wie wichtig eine antimilitaristische Perspektive ist und eine Perspektive, die sich für Frieden einsetzt. Und es gibt da eine Parallele. In Griechenland wüten gerade diese Waldbrände, die schlimmsten seit jeher. In der Türkei ebenfalls. In beiden Ländern wurde ebenfalls Unmengen Geld für Militär ausgegeben. Ob hier in Deutschland dieser komische NATO-Beitrag erreicht werden muss von was weiß ich wie viel Milliarden, oder ob in der Türkei und Griechenland das Militär aufgerüstet wird. Und gleichzeitig wurde Katastrophenschutz kaputt gespart. Unter anderem wegen EU-Sparmaßnahmen nach der Finanzkrise, wo Deutschland am meisten profitiert hat. Und dass einfach diese Ebenen nicht mitgesehen werden. Es wird auch nicht gesehen oder viel zu selten angeklagt und angesprochen, wenn wir sagen, wir sind internationalistisch, wir sind solidarisch, wir sind antirassistisch. Wird viel zu oft vergessen, wie Deutschland Waffen exportiert. Genau in diese Türkei und in dieses Griechenland. Und wie genau diese Türkei und dieses Griechenland, die ganz vorne mit dabei sind bei der Migrationsabwehr beziehungsweise dem Töten von Menschen, oder den Menschen ihre Bewegungsfreiheit nehmen, während die alle den ganzen Tag in Urlaub fliegen, und dann das Ärgerlichste ist, dass es vor Ort brennt und man zurückkommen muss oder irgendwie in die Quarantäne muss. Das sind dann die höchsten Sorgen, die es hier gibt. Für privilegierte Menschen mit Papieren. Und dass zum Beispiel auch, wenn wir über Waffenlieferungen an die Türkei sprechen, wir auch darüber sprechen müssen, was für ein Krieg und für eine Unterdrückung gegen kurdische Menschen stattfindet, das wird jetzt dann nochmal irgendwie ans Tageslicht gehoben, wenn in der Türkei es als Propaganda genutzt wird, zu unterstellen und zu behaupten und Gerüchte zu verbreiten, dass kurdische Menschen die Feuer gelegt hätten und dann Lynchmob da noch weiter diesen antikurdischen Rassismus verschärfen und die Unterdrückung, die dort stattfindet. Aber die Kunst hier für uns, es ist dann nicht, rassistisch gegenüber türkischen Menschen zu werden und zu sagen, ja, was die da machen, haben sie nicht unter Kontrolle, was dann doch wieder ganz schnell rausrutscht. Wir müssen wirklich tief durchatmen, uns educaten, uns belehren, mit den Menschen sprechen und dann wirklich praktische Solidarität zeigen und unsere Privilegien checken und wirklich sehen, was für eine Rolle Deutschland in der Vergangenheit in der Welt hat, aber auch noch heute in der Welt hat und was für Auswirkungen damit passieren.
Ja, ich glaube, das sind die Dinge, die ich auch letztes Jahr schon gesagt habe. Die Dinge, die ich auch gerade schon benannt habe. Es ist extrem wichtig, die Kämpfe indigener Menschen, die Kämpfe von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zu sehen, mit einzubeziehen und vor allem sich kritisch zu befragen, warum diese Menschen sich nicht willkommen fühlen in dieser Bewegung. Das sind die Menschen, die global gesehen am stärksten betroffen sind. Das sind die Menschen, die über Jahrzehnte am längsten gekämpft haben, auch am härtesten, die auch in den allermeisten Fällen ihr Leben lassen. Und ich fordere euch auf, und es ist kein Wunsch, es ist keine Bitte, es liegt in eurer Verantwortung als weiße Menschen, als Menschen mit Privilegien, mit Passprivilegien, mit Privilegien von Kapital und so weiter, auch als Menschen mit größtenteils Nazi-Hintergrund, die Vergangenheit aufzuarbeiten, die neokolonialen Zustände zu benennen, zu erkennen, anzuklagen und dagegen vorzugehen und die Klimakatastrophe nicht als abgetrennt von anderen Situationen in dieser Welt zu betrachten, sondern die Kontinuität und die Intersektionalität dieser Dinge anzuerkennen und genau dagegen aufzustehen. Und der Kampf gegen das Klima ist ein sehr, sehr privilegierter. Es ist ein Kampf, in dem zum Beispiel auch die Stimmen von armen Menschen sehr, sehr wenig Gehör finden. Und all diese Dinge zu sehen und anzuerkennen, ist extrem wichtig. Und es ist auch notwendig, damit dieser Kampf die Stärke bekommen kann, damit wir gewinnen können, diesen Kampf, ist es wichtig, all diese Stimmen für sich zu gewinnen. Es ist keine Lösung, es kann keine Lösung sein, aus einer privilegierten Perspektive ausschließlich für sich selbst in der eigenen Gegend lokal zu denken. Es kann nur eine Lösung geben, gemeinsam, aber kritisch untereinander, mit einem kritischen Blick auf sich selbst, auf die Vergangenheit, auf die Zukunft und antirassistisch.
Ja, ich versuche auch, mich kurz zu fassen. Ich glaube, mir würden so 100 Dinge noch einfallen. Ich glaube, ich belasse es eher mal bei 3. Wenn wir von Nachrichten reden, höre ich in Nachrichten, dass auf Madagaskar 500.000 Menschen der Hungertod droht. Und ich frage mich, was wir mit dieser Info machen, die vor ein paar Wochen kam. Und auch, was wir mit der Info machen, dass weltweit der Hunger immer größer wird oder Betroffene von Hunger. Was machen wir damit? Was für Konsequenzen ziehen wir? Die 10 Euro an Brot für die Welt und auch die 100 Euro für Brot an die Welt scheinen seit Jahrzehnten nicht zu reichen. Was muss sich also ändern? Diese Frage gebe ich mit. Ich wünsche mir, aber ich habe auch den Anspruch und fordere, dass wir nicht nur diese wichtigen Menschenketten hier vor dem Tagebau machen, sondern auch zum Beispiel, ich glaube, es ist morgen, dass die ausgefallene Abschiebung nach Afghanistan, wo die Bundeswehr kläglich gescheitert ist, abgezogen ist, vor Ort aber auch nicht in die Situation verbessert hat, weiterhin Menschen abschiebt, die ganze Zeit, und es ist einfach das gefährlichste Land der Welt ist und das schlimmste Krieg ist, und selbst wenn da alles super und tutti frutti wäre, ist es ein Verbrechen, es Menschen abzuschieben und in ihrer Bewegungsfreiheit, in ihrem Recht zu bleiben, zu hindern. Deswegen wünsche ich mir Menschenketten vor den Flughäfen und Aktionen gegen die Abschiebebehörden und nicht, dass da einfach nur 20 Leute sitzen, die Mahnwachen machen, auch seit Jahrzehnten. Afghanistan ist nicht das einzigste Land. Und die letzte Sache, die ich mir gerade für den Moment wünsche, ist, dass wir hier zu Recht Armin Laschet, diesen komischen, korrupten Politiker, kritisieren. Stehe ich voll dahinter, ist furchtbar, andere Politiker auch super problematisch, aber dass ein Parteikollege, Hajo Bäner oder wie auch immer er heißt, letztes Jahr Silvester auf Jugendliche geschossen hat in Ports am Rhein, sie dabei rassistisch beleidigt hat, bis heute kein Verfahren bekommt und angeblich sich da irgendwie so rauswurschtelt, wegen Corona, was weiß ich, so, der Mann hat auf Jugendliche geschossen, hat Waffen zu Hause, die nicht registriert sind und sitzt gemütlich in deinem Wohnzimmer und ist CDU-Politiker, der Klüngel hält zusammen und die Solidarität muss da auch viel lauter werden, wenn einfach auf junge Menschen aufgrund von ihrer Herkunft, aufgrund von irgendwelchen rassistischen Gedanken geschossen wird. Und genau da wird die Brücke geschlagen zu den ganzen rassistischen, rechtsextremen Terrornetzwerken in der Polizei, wo ich von der Klimabewegung auch leider viel zu wenig höre, beziehungsweise in diesem Land. Dankeschön.
Ja, dann noch einmal anschließend ein letzter Satz. Die Solidarität kann nicht da beginnen, wo wir selber betroffen sind. Solidarität meint was anderes. Solidarität meint, da zu sein, wo Menschen Opfer faschistoider, rassistischer, ungerechter Strukturen werden oder ganz einfach ungerechter, faschistoider, rassistischer Persönlichkeiten. Das ist meine Solidarität. Nicht die eigene Betroffenheit kann der Ursprung für eine Bewegung sein. Wir müssen da ansetzen, wo auch andere betroffen sind. Wir müssen solidarisch sein und wir müssen weiterschauen. Genau das, was du gerade benannt hast, ist das Wichtige. Es kann nicht sein, dass wir uns nur auf unsere eigenen Kämpfe fokussieren, dass wir von hier bis hier gucken können und einfach das Spektrum so schmal ist. Das ist beängstigend und es spricht nicht für unser menschliches Potenzial, dass wir erst aufstehen in diesem Land, wenn wir selbst betroffen sind. Es spricht nicht für uns, wie so vieles nicht für Deutschland spricht. Wir können diese Geschichte verändern, indem wir endlich Solidarität praktizieren, die bei ganz anderen Themen anfängt und bei ganz anderen Themen aufhört. Und nur so werden wir diese Klimakrise bewältigen können.
Für diesen Slot und ich fordere, dass BIPOC, also von Rassismus betroffene Menschen, mindestens 3 Slots haben, mindestens 1 Stunde hier reden und nicht irgendwelche alten weißen Cis-Männer, die halt immer dasselbe sagen, dass wir einfach unsere Stimme kriegen. Es kann ja nicht sein, dass wir 15 Minuten kriegen. Wollte ich nur kurz angehen.